Sehr geehrte Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, es freut mich sehr, dass Sie wieder so zahlreich bei unserem Marktupdate heute mit dabei sind und sich eingewählt haben. Wie schon angesprochen, mein Name ist Alexander Koch und ich verantworte zusammen mit meiner Mannschaft die vertrieblichen Aktivitäten von Amundi hier in Deutschland. Bevor wir loslegen, in altbekannter Manier mit unserem Marktupdate und mit unserem Gastredner, vielleicht noch ein, zwei Punkte zum Housekeeping sozusagen für die Teilnehmer aus Deutschland, wenn sie die Präsentation bekommen, die wird im Nachgang zugesendet. Für die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz, da möchte ich Sie bitten, für die Präsentation auf Ihren gewohnten Amundi-Ansprechpartner zuzugehen. Wichtig auch das Thema Fragen. Über das Chatfenster können Sie jederzeit Fragen an die Referenten stellen, die auch nur der Referent sehen kann und nicht der gesamte Teilnehmerkreis. Die Fragen werden wir dann nach dem jeweiligen Vortrag kurz in einer Q&A-Session beantworten. Sollte man nicht alle schaffen, dann wird sich der jeweilige Sales-Ansprechpartner bei Ihnen melden mit der Antwort. Ja, was haben wir heute vor? Wie schon angesprochen, ich freue mich sehr, zwei sehr, sehr interessante Redner heute begrüßen zu dürfen. Zum einen in Form unseres Marktupdates freue ich mich auf meine Kollegin, Frau Helene Windischbauer, unsere Head of Multi-Asset und Retail Solution hier bei Amundi in Deutschland, die sich mit den Märkten beschäftigen wird. Und danach freue ich mich sehr, Herrn Dennis Volk begrüßen zu dürfen. Herr Volk ist von der Bundesnetzagentur und hier Referatsleiter im Bereich Krisenvorsorge, Resilienz und Cybersicherheit. Und das Thema, das wir uns hier heute vornehmen, betrifft uns alle, nämlich die Versorgungssicherheit Energie in Deutschland. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, dann lassen Sie uns loslegen. Und dann würde ich sagen, Helene, Wort an dich. Was ist los an den Märkten?
Vielen Dank und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, die aktuelle Entwicklung an den Märkten lässt, denke ich, niemanden kalt. Es gibt viele spannende Themen. Auch diesmal versuchen wir, Ihnen wieder eine Struktur in die Ereignisse zu bringen, Ihnen auch zu zeigen, wie wir denken, wie unsere Sicht auf die Märkte ist. Und dann würde ich sagen, starten wir sehr gerne mit der ersten Seite. Ja, was bewegt denn die Märkte aktuell? Auch von der politischen Seite her interessant, auf jeden Fall aus China, der Volkskongress. Hier wurde ein neues Wachstumsziel von 5% für dieses Jahr herausgegeben. Interessant natürlich auch, die Militärausgaben steigen sehr, sehr stark an, um 7,2%. Andererseits wurde aber auch nochmal betont, dass der Konsum aus chinesischer Sicht sehr wichtig ist, aber auch natürlich die Entwicklung der Arbeitslosigkeit oder eine Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten, gerade für die jüngere Bevölkerung. Ein etwas positiver Lichtblick kam aus dem Kompromiss beim Nordirland-Protokoll. Hier einigten sich die Europäische Union als auch Großbritannien. Thema war natürlich wieder, wie soll das anders auch sein, die Notenbanken. Hier vor allem aus der Sicht der FED. Hier äußerte sich Paul zu den festen Daten und kündigte, deutete stärkere Zinserhöhungen an. Bleibt natürlich immer wieder datenabhängig, so wie es die FED auch uns in den letzten Monaten gesagt hat. Die Märkte preisten daraufhin eine höhere Terminal Rate oder Zielrate an. Interessant auch in den kommenden Monaten, wie sich nun bei der EZB die Tilgungen aus dem Anleihekaufprogramm am Markt entsprechend verhalten werden, denn diese Tilgungen aus dem Anleihekaufprogramm werden nicht mehr reinvestiert. Interessant auch in Japan hier ein Wechsel an der Zentralbankspitze. Ueda folgt auf Kuroda. Von der Konjunkturseite interessant waren Verbraucherdaten aus den USA. Hier das Conference Board. Das zeigt sich etwas leicht schwächer, vor allem aufgrund der schwächeren Erwartungen. Steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem Konsumentenvertrauen der Universität von Michigan. Das sind ja eigentlich die beiden wichtigsten Indikatoren hinsichtlich des Verbrauchervertrauens in den USA. Da war noch ein bisschen eine stärkere Verbrauchererwartung zu sehen. Auch interessant, der ISM-Index in den USA. Hier kommen wir an neueste Konjunktureinschätzungen, aber dazu mehr. Und die Inflation im Rahmen der Dienstleistungskomponente beim ISM ist leicht gefallen, jedoch auch nicht so stark wie erwartet. In der Eurozone zeigt sich, dass die Gesamtinflation sich leicht nach unten bewegt hat auf 8,5%, aber doch relativ stark bleibt, vor allem reflektiert in der Kerninflation, die auf 5,6% angestiegen ist. Und der Sentix-Konjunkturindikator in Deutschland hat sich erstmal seit 5 Monaten etwas rückläufig entwickelt, hier auch aufgrund gesunkener Erwartungen. Wenn man sich die Entwicklungen seit Monatsbeginn ansieht, sieht man eine positive Entwicklung an den Aktienmärkten. In den USA war dies durch ein kleines Störfeuer durch die Powell-Rede etwas eingetrübt, aber bislang im Monatsbeginn positiv zu sehen. Renditen haben sich aufgrund der Zentralbankkommunikation, sei es von der Fed als auch von der EZB, leicht ausgeweitet, vor allem in den kurzläufigeren Bereichen. Die Unternehmensanleihen profitieren von noch einem sehr wohlwollenden Wachstumsblick der Märkte. Deshalb haben sich hier die Spreads etwas eingeengt. Etwas gelitten hat der Euro, aber Öl konnte insgesamt profitieren in diesem Monat. Starten wir mit einem Blick auf China, mit der nächsten Seite. Mit einem Grund, warum sich in den letzten Wochen das globale Wachstum und die Erwartungen des globalen Wachstums leicht nach oben bewegt haben und nach oben revidiert wurden, war, dass sich China früher als erwartet und stärker als erwartet nach den langen Corona-Restriktionen wieder geöffnet hat. Dieses Reopening, wie es so schön genannt wird, ist durchaus positiv zu werten. Auch der Häusermarkt ist eine wichtige Komponente, auch aus chinesischer Sicht, nimmt mit höheren Umsätzen auch wieder etwas Fahrt auf. Und Konsum- und Kreditnachfrage unterstützen das erwartete Wachstum. Deshalb hat der chinesische Volkskongress das Wachstumsziel für 2023 auf 5% festgelegt. Und zwar nachdem nicht das Wachstumsziel im letzten Jahr mit 5,5% deutlich verfehlt wurde. Sie sehen das im Bild auf der linken Seite. Die gelbe Linie ist das, was tatsächlich an Wachstum passiert ist, und zwar hier über hier. Und das Ziel mit der dunkleren Linie, das war das angepeilte Wachstumsziel. Also hier durchaus volatiler um diese Kurve hinweg. Auf der rechten Seite sehen Sie die Entwicklung des konjunkturellen Frühindikators, des PMIs, und zwar hier von dem privaten Anbieter Caixing. Seit November, Dezember letztes Jahres sieht man nun eine deutliche Erholung, und zwar über die Marke von 50 und dann weiter in den expansiven Bereich hinein. Und zwar nach 6 Monaten im schrumpfenden Bereich ist der PMI für das verarbeitende Gewerbe war 51,6 im Februar und für den Dienstleistungsbereich sogar bei 55 Zählern. Hier nochmal deutlich gestiegen im Vergleich zum Vormonat, aber auch im Vergleich zu den Erwartungen. Wenn man sich den offiziellen PMI-Indikator China ansieht, dann ist das Bild sogar noch etwas optimistischer. Auch in den USA, das sieht man auf der nächsten Seite, hat sich das Wachstum besser entwickelt als erwartet. Und vor allem die Stärke im Dienstleistungsbereich trägt hier bei. Auf der linken Seite haben Sie den ISM-Index für die Dienstleistungen und den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe auf der rechten Seite. Also der ISM-Index hier für den Februar, dass die Umfrage unter den Unternehmenslenkern ist, zeigt uns für den Monat und auch für deren Erwartungen neue Einblicke. Denn der Dienstleistungssektor, das sagte ich ja schon, unterstützt die Konjunktur und befindet sich noch deutlich im expansiven Bereich von 55,1. Ablesen können Sie das an der sehr dunkelblauen Linie. Und wenn man sich die Preiskomponente ansieht des ISM-Service, das ist die grüne Linie, da haben wir zumindest aufgrund der Meldung dieser Komponente eine kurze Verschnaufpause bei den Renditen der US-Treasuries gesehen, aber nur eine kurze Verschnaufpause, denn hier haben sich die Preise weiter nach unten entwickelt. Auf der rechten Seite ist der ISM im verarbeitenden Gewerbe abgetragen und der verbesserte sich von 47,4 auf 47,7. Allerdings lag der Index auch zum vierten Mal in Folge unter der 50-Punkte-Marke. Und zwar, das signalisiert, wie Sie wissen, eine wirtschaftliche Verlangsamung. Also es gab eine, zwar eine leichte Verbesserung. Und wo war diese Verbesserung zu sehen? Die Verbesserung kam vor allem über den Anstieg der Auftragseingänge. Das sehen Sie in der hellblauen Linie Business New Orders. Und hier ist es so, dass die Aufträge ausgehend von einem 13-Jahres-Tief einen Anstieg verzeichneten, und zwar dieses Jahrestief, wenn man den Corona-Schock herausrechnet. Und auch interessant kam ein Großteil dieser Auftragseingänge vor allem aus dem Inland. Die Preise stiegen entsprechend den beiden Indizes auch an, und zwar auf 51,3, aber auch hier, das ist deutlich unter dem langfristigen Median von 62,2. Auf der nächsten Seite sehen wir, dass noch wenig Entspannung bei der Preisentwicklung zu beobachten ist. Auf der linken Seite haben wir die Entwicklung der Preise in den USA und im Euroraum. Und zwar ist die Gesamtinflation, zu sehen an der hellblauen Linie und an der rosa Linie, zwar leicht rückläufig bzw. auch stagnierend, jedoch ist sie nach wie vor relativ hoch. Im Euroraum bei 8,5%, in den USA bei 6,4%. Die Kerninflation sowohl für die Eurozone als auch für die USA, zu sehen an den beiden anderen Linien, hält sich relativ hoch und in Europa steigt sie weiter an. Und zwar in Europa auf 5,6% hier über hier im Vergleich zu 5,3% hier über hier im Januar. Dies ist vor allem auf der Entwicklung der Servicekomponente zu sehen. In den USA, wie gesagt, hält sich die Kerninflation auf einem relativ hohen Niveau. Die Inflationsdaten gehen auch nicht spurlos an den Inflationserwartungen vorbei. Das ist dann auf der rechten Seite zu sehen. Die steigen im Euroraum kontinuierlich an, jetzt seit 3 Jahren. Und mittlerweile nähern sie sich auch den Erwartungen in den USA von rund ca. 2,5% an. Und zwar zum Grund 2,5%, deshalb, weil wir hier die Inflationserwartungen von 5 Jahren auf 5 Jahre sehen. Also das heißt, wie sind die Inflationserwartungen in den USA in 5 Jahren und dann gesehen auf die nächsten 5 Jahre. Deshalb ist es vermeintlich relativ niedrig, die 2,5%. Aber wenn man sich anguckt, von welchem Startpunkt die Inflationserwartungen kamen, ist es doch eine sehr, sehr starke Entwicklung. Und die Inflationserwartungen sind sehr wichtige Signale für die Zentralbanken und für deren Politik. Sehen wir uns die Entwicklung an den Anleihenmärkten an, auf der nächsten Seite. Die Inflationsentwicklung und die relativ und auch die relativ robusten Konjunkturdaten haben klare Entwicklungen an den Anleihemärkten hinterlassen. Auf der linken Seite sehen Sie die Renditeentwicklung der 10-jährigen Staatsanleihen, und zwar als globales Phänomen. Also hier hätten Sie wirklich in dem Fall seit Beginn 2022 eine sehr starke Renditeausweitung. Nach wie vor sehen wir in den USA eine deutlich inverse Zinsstrukturkurve auf der rechten Seite. Und zwar, das heißt, dass die Renditen der kurzlaufenden Wertpapiere deutlich höher liegen als die Renditen der langlaufenden Wertpapiere. Hier haben wir 2 zu 10 Jahre abgetragen. Die Differenz sehen Sie in diesem grünen Block. Und gerade nach der Rede des Fed-Chefs Powell wurden die Markterwartungen für die Terminal Rate nochmal weiter nach oben genommen von den Marktteilnehmern. Die liegen jetzt circa bei 5,7%. Dementsprechend stiegen auch die Renditen der 2-jährigen Treasuries deutlich an. Und damit führte das zu einem Abstand, also diese Differenz von circa und über 100 Basispunkten. Und zwar diese Renditedifferenz in den USA ist damit auf den höchsten Wert seit 40 Jahren gestiegen. Wenn man sich so ein bisschen die Historie ansieht, dann gab es diese starke Differenz nur circa 7 Mal in den letzten 80 Jahren. Also es ist sehr, sehr außergewöhnlich. Und darüber hinaus bedeutet das auch ein sehr starkes Signal für eine Rezession. Interessant und damit auf der nächsten Seite ist die Frage, inwieweit sich die Finanzierungsbedingungen seit den Zinserhöhungen entwickelt haben. Festhalten kann man auf jeden Fall, dass die Geldpolitik in den USA so straff wie in den letzten 40 Jahren nicht war und jetzt ist. Die Finanzierungsbedingungen auf der linken Seite sind restriktiver geworden. Allerdings in den letzten Monaten ist hier auch eine Erleichterung zu verzeichnen. Allerdings basiert dieser Finanzierungsbedingungsindex auf einer Vielzahl von Einflussfaktoren, unter anderem auch von der Aktienmarktentwicklung. Die tatsächlichen Finanzierungskosten dann auf der rechten Seite zu sehen, sind aber aufgrund der restriktiven Geldpolitik in den USA und Europa, also sowohl USA als auch Europa, deutlich angestiegen und hat sich auch deutlich ausgeweitet. Dieses Bild unterstützt unsere gedämpften Wachstumsprognosen für 2023, aber auch für 2024. Nämlich insgesamt kann man davon ausgehen, dass die Wirkung von Zinserhöhungen nachlaufend ist. Und typischerweise kommen nach 10 Monate, wird sich die Zinspolitik und die Zinserhöhungen in der Wachstumsentwicklung auswirken und widerspiegeln. Also wir sind jetzt gerade im 12. Monat der Zinserhöhungen der FED, beziehe ich jetzt auf die FED. Und wie gesagt, so ab nach 10 Monaten fängt man wirklich an, die Bremswirkungen in der Wirtschaft dann zu spüren. Auf der nächsten Seite sieht man in den USA, dass die Wirtschaft sich noch relativ stark und relativ robust gehalten hat, trotz der sehr restriktiven Geldpolitik. Am Immobilienmarkt sieht man aber tatsächlich schon die Abschwächung. Dieses vor allem darin begründet, dass die höheren Kreditkosten die Schuldentragfähigkeit der potenziellen Käufer deutlich eingeschränkt hat. Hier also sowohl die blaue als auch die rote Linie. Zum einen die höheren Kreditkosten sehr stark gestiegen, aber natürlich auch reflektiert in der Tragfähigkeit der potenziellen Käufer. Interessant, und zwar das sieht man auf der rechten Seite, interessant werden die Veröffentlichung am Freitag vom Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt in den USA ist noch sehr stark, vor allem die Entwicklung im Dienstleistungsbereich trägt die Stärke am Arbeitsmarkt. Es ist jedoch anzunehmen, dass der Arbeitsmarkt auch im Februar sehr stark bleiben wird, denn wenn man sich die Signale aus dem ISM oder an den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten heranzieht. Auf der nächsten Seite ist ein sehr interessanter Blick auf die Aktien. So, und zwar haben die Aktien sich sehr stark entwickelt, vor allem in Europa. Wir haben Ihnen hier für den Stoxx 600, also für den breiten europäischen Index, die Performance der einzelnen Branchen und Sektoren abgetragen. Und man sieht hier, dass vor allem die Unternehmen aus den Bereichen Automobilsektor, Banken und Chiphersteller sehr stark von der gesamten Gemengelage profitieren konnten. Warum waren vor allem die europäischen Aktien so stark seit Jahresanfang? Das liegt zum einen an dem zyklischen Charakter der europäischen Unternehmen, liegt natürlich dann damit am chinesischen Reopening. Dann hatten die Unternehmen eine sehr starke Kostenerleichterung über die Energiepreisentwicklung und da komme ich auf die rechte Seite, die Bewertungsdiskrepanz zu den USA hat den europäischen Aktienmarkt für Investoren gerade außerhalb von Europa wieder sehr interessant gemacht. Was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist der Bewertungsvergleich der unterschiedlichen Märkte. Und auf was man hier am meisten achten könnte, ist zum einen das blaue Viereck und das blaue Dreieck. Und man sieht in den USA, dass die Bewertung über dem Median liegt. Wenn man einen Pfeil weiter rutscht, sieht man dann, dass die Bewertung in Europa deutlich niedriger im absoluten Vergleich zu den USA ist und aber auch noch hinter dem eigenen Median zurückliegt. Also deshalb gibt es durchaus klare Argumente und klare Erklärungen, warum wir so stark im europäischen Aktienmarkt in dieses Jahr gestartet waren. Was machen wir nun aus diesem Bild? Und das sehen wir auf der nächsten Seite. Bei den Aktien sind wir nach wie vor vorsichtig. Also hier ist es vor allem darin begründet, dass wir eher ein schwächeres Wachstum sehen. Von dem her sind wir auf der Aktienseite vorsichtig. Interessant, vor allem aufgrund der Zinsen, sind die Unternehmens, auch Unternehmensanleihen, vor allem in den Developed Markets, aber auch in den Emerging Markets interessanter für uns tatsächlich, aber auf den Staatstitelseite. Die Duration, die wir hier etwas länger sehen und Öl ist sehr interessant als Beitrag zum Portfolio, aber auch Gold. An der Stelle möchte ich gerne schließen und freue mich jetzt auf Ihre Fragen.
Perfekt, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Meine Damen und Herren, nochmal zur Erinnerung, wir haben schon zahlreiche Fragen bekommen, aber Sie haben die Möglichkeit, über die Chat-Funktion weitere Fragen an uns zu stellen und die wir natürlich selbstverständlich beantworten werden. Und dann lass uns gleich mal starten hier mit der ersten Frage. Wir bewegen uns ein bisschen im Anleihensegment. Welche Bereiche, welche Themen findest du in deiner Form als Portfolio-Manager im Augenblick interessant? Was nimmst du auf in die einzelnen Disziplinen im Multi-Asset-Segment?
Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Bekommen wir wirklich oft von unseren Kunden auch die Frage gestellt. Also interessant ist für uns vor allem im Bereich US-Staatsanleihen, denn hier bekommen wir eine sehr hohe auskömmliche Rendite mittlerweile. Natürlich könnte es noch etwas Störfeuer aufgrund der Notenbankkommunikation geben. Aber was auch einfach zu sehen ist, dass wir gerade in diesem Jahr wohl Klarheit bekommen werden, in welche Richtung die Fed-Politik laufen wird und laufen kann. Also hier öffnet sich immer breiter die Möglichkeit zur Investition in die Staatsanleihen. Interessant sind für uns auch die Unternehmensanleihen in den USA, denn hier hat man wirklich schon eine sehr attraktive Rendite. Interessant, und da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ist, dass die Spreads gar nicht so das Risiko einer wirtschaftlichen Verlangsamung preisen. Also da muss man agil sein, das muss man im Blick haben, aber grundsätzlich hat man hier schon ganz interessante Möglichkeiten. Interessant für uns auch auf der Emerging Market Seite die Verzinsung. Also hier ist es durchaus interessant, sich anzusehen, welche Länder welche Zinsen oder welche Zinsen anbieten. Interessant ist natürlich auch, dass die Zentralbankpolitik auch hier etwas ausläuft oder am Auslaufen ist, und zwar ich beziehe mich hier auf die Fed, sodass auch von Seiten der Währung wenig Störfeuer kommen kann, beziehungsweise weniger Störungen passieren können und hier sich das Fenster auch für Investments in Emerging Markets Anleihen weiter öffnet.
Ich bleibe gleich mal mit dabei. Weitere Frage bezieht sich auf das Thema unserer Einschätzung. Wir haben ja hier das Segment der Aktien, sagen wir, nicht so positiv im Blick. Wir haben aber doch einiges an Perspektiven offen, siehe Europa. Vielleicht auch das Gleiche, was wir gerade auf der anderen Seite gemacht haben. Welche Aktien in welchen Regionen bevorzugst du im Augenblick oder auf was konzentrierst du dich?
Ja, also wir finden chinesische Aktien interessant, vor allem aufgrund des ja doch sehr starken Impulses aufgrund des Reopenings. Wir finden weiter interessant, wenn wir uns in die Region bewegen, Value in den USA. Denn hier ist es so, dass Value-Aktien immer profitieren von einer Erhöhung der Inflationserwartung, aber auch von dem Trend, dass die Renditen noch leicht weiter steigen. Insgesamt sind wir aber, wie du sagtest, für Aktien vorsichtig. Vor allem in Europa sind wir vorsichtig, da haben wir Sorge hinsichtlich der Gewinnentwicklung. Also hier sind wir tatsächlich vorsichtig. Wenn Aktien, immer interessant, auf jeden Fall Qualitätsunternehmen, denn bei den Qualitätsunternehmen ist es so, dass sie zum Beispiel ihre Margen weiter durchsetzen können, dass die ihre Preise durchsetzen können und dass die mit ihren oft auch sehr eigenen Geschäftsmodellen immer die Möglichkeit haben, am Markt zu weiter bestehen zu können und hier weiter punkten zu können.
Ich bleibe mal ein bisschen drinnen. Wir bewegen uns in Richtung US-Markt und zwar genauer genommen Arbeitsmarktzahlen. Die Frage fand ich sehr interessant, kann es aus Ihrer Sicht, also aus deiner Sicht, noch zu einer deutlichen Abkühlung im US-Arbeitsmarkt kommen und was könnte dies auslösen?
Ja, also das ist ja auch etwas, was die Fed am Ende bezweckt, zu sagen, dass die Arbeitslosenrate deutlich ansteigen muss. Das klingt jetzt erstmal etwas schwierig so in der Aussage, aber denn das ist klar, ein starker Arbeitsmarkt in den USA bedeutet natürlich auch ein starker Konsum. Denn wenn ich einen starken Arbeitsmarkt habe, dann haben die Beschäftigten die Möglichkeit, höhere Löhne durchzusetzen. Und das sieht man und beobachtet man natürlich schon in den USA. Es ist ein bisschen zweigeteilt. Also ich vermute mal, dass der Arbeitsmarkt noch länger stark bleiben wird. Und zwar vor allem aufgrund des Dienstleistungssektors. Aber wenn man sich, wir hatten es vorhin in der Grafik, wenn man sich da mal so ein bisschen die Komponenten ansieht, habe ich ja gesagt, dass vor allem im Dienstleistungssektor hier noch ein starker Anstieg zu sehen war. Allerdings in dem Bereich des Dienstleistungssektors, der relativ wenig zahlt. Also das heißt, selbst wenn wir da eine starke Gehaltsentwicklung beobachten, was wir dann sehen werden, ist es natürlich auf einem anderen Niveau, als wenn diese sehr starke Gehaltsentwicklung sich in den höheren Einkommensgruppen abspielen wird. Also ich vermute mal stark, dass wir einen weiteren starken Arbeitsmarkt sehen werden, auch noch für die weitere Zeit. Ich denke aber auch, dass die Fed da etwas differenzieren wird. Denn es ist kaum zu erwarten, dass gerade in dem Bereich, den ich gerade schilderte und der wirklich seit Monaten ungemein stark ist, nämlich Servicebereich im geringer bezahlten Bereich, dass hier eine weitere Schwäche eintreten wird. Denn die USA, genauso wie in Europa, hat einen ungemeinen Bedarf an den Servicekräften, die in den Bereichen arbeiten. Also sei es in den Supermärkten, sei es in den Restaurants, sei es im Reinigungsbereich, Hotel, Restaurants, wie ich schon sagte. Also von dem her, es wird stark bleiben. Ich vermute mal aber, dass die Fed hier sich ein bisschen da von der sehr, sehr starken Positionierung auf den Arbeitsmarkt etwas abkehren wird.
Perfekt. Eine letzte Frage nehmen wir noch mit. Fand ich ganz interessant. Die lautet, die Märkte haben wohl Russland, Ukraine nicht mehr im Blick. Spielt es noch eine Rolle in deinen Portfolien? Kurze Einschätzung der Lage aus der Portfolio-Management-Sicht, würde sich der Kollege wünschen.
Genau. Also bei den geopolitischen Risiken, es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass es zu beobachten ist, dass ja dieser die Risiken etwas zurückgetreten sind, gerade in der Aktienmarktentwicklung. Interessanterweise aber auch die Zinsentwicklung einen Schritt zurückgetreten ist. Also was an den Aktienmärkten hauptsächlich getragen hat, war der Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung. Gut, aber wir schätzen das Risiko, das geopolitische Risiko relativ hoch, gerade hinsichtlich dem Ukraine-Russland-Krieg ein. Und von dem her würde ich jedem raten, einen Teil seines Portfolios etwas sicherer aufzustellen. Also das könnte zum einen beispielsweise über Staatsanleihen in entwickelten Ländern sein, also USA oder auch eine deutsche Staatsanleihe, denn die Staatsanleihen fungieren ja in ihrem Dasein oft als sicherer Hafen. Interessant natürlich dann damit auch für Gold oder für US-Dollar oder auch defensive Anlagen oder auch Öl. Also das sind auf jeden Fall Komponenten im Portfolio, die das Risiko einer geopolitischen Verschärfung, und zwar nicht nur Ukraine, Russland, sondern auch China, USA oder Iran, Israel. Also es gibt genügend schreckliche geopolitische Risikoherde in dieser Welt, die diese Risiken etwas abfedern können, wenn diese Risiken tatsächlich stärker sich in den Märkten widerspiegeln sollten.
Perfekt. Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen und für die Beantwortung der Fragen. Ist interessant, es gab noch etliches an Fragen jetzt gerade Richtung Rohstoffe, Richtung Öl. Aber ich glaube mal, wir sollten wechseln auf unseren Gastredner des heutigen Tages, auf den Herrn Dennis Volk, wenn es um das Thema Versorgungssicherheit, Energie in Deutschland geht, meine Damen und Herren. Herr Volk, lassen Sie mich ganz kurz noch zwei, drei Worte zu Ihnen sagen. Sie sind Referatsleiter für Krisenvorsorge, Resilienz und Cybersicherheit in der Abteilung Energieregulierung der Bundesnetzagentur. Aber meiner Meinung nach ein sehr, sehr ausgewiesener Experte im Bereich Energie, denn Sie sind in diesem Segment seit 2004 national und international tätig. Und das fand ich sehr, sehr schön, einfach mal zu sehen, für wen Sie alles tätig waren, für die Internationale Energy Agency in Paris, für die Internationale Renewable Energy Agency in Abu Dhabi. Sie waren Berater zur Reform des Gasmarktes in China. Sie waren Regierungsberater für diverse Länder in Afrika, Südostasien, in Zentralamerika, immer ein bisschen mit einem Schwerpunkt erneuerbare Energien. Und jetzt seit 2018 bei der Bundesnetzagentur und hier im Bereich Versorgungssicherheit, Energie in Deutschland tätig. Ein Thema, das uns alle im letzten Jahr sehr, sehr beschäftigt hat. Und da bin ich sehr gespannt auf Ihre Ausführungen, Herr Volk, und würde Ihnen hiermit das Wort erteilen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einführung. Und ein herzliches Hallo in die Runde. Versorgungssicherheit Energie in Deutschland ist für die nächsten 15 Minuten mein Thema. Ich wage einen Blick zurück auf die letzten 12 Monate, schaue auf die kommenden 12 Monate und schließe mit einem längerfristigen Ausblick im Strombereich. Jedes Thema ist klar, ist im Grunde eine tiefergehende Diskussion wert. Deswegen bleibt mir initial oft nur die jeweilige Konklusion mit Hinweis auf die jeweiligen Eckpfeiler. Vielleicht haben wir im Anschluss Zeit noch für einige Diskussionen oder ansonsten auch danach. Genau. Viel ist passiert letzten Endes mit Blick auf die vergangenen 15 Jahre. Deutschland ist ein nachfragestabiles Stromsystem. Da ist nicht viel dazugekommen in den letzten 15 Jahren. Was aber passiert ist, sehr wohl merklich ist, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien stark vorangetrieben haben. Hierfür braucht es neue technologische Lösungen, die kennen wir auf der Angebotsseite. Wir kennen auch die Konsequenzen für das restliche Stromsystem. Wir brauchen mehr Netze, wir brauchen mehr Dezentralität, mehr Flexibilität. Hinzu kommen jetzt auch zunehmend noch die Faktoren Sektorkopplung und wir sind mittendrin in einer noch tieferen Marktintegration im europäischen Bereich. Bislang beherrschen wir die technologischen Herausforderungen, um das Stromsystem stabil zu halten. Das zeigt uns der Blick auf die durchschnittliche Ausfalldauer. Das ist diese blaue Linie, die Sie hier sehen. Ab und zu, insbesondere am Anfang, gab es auch immer die Aussage, wir müssen aufpassen, wir können nicht viel Erneuerbare ausbauen, sonst geht uns das Licht aus. Aber auch nach 15 Jahren erneuerbaren Ausbau ist zu sagen, es gibt im Grunde keine Kausalität zwischen dem Ausbau Erneuerbarer auf der einen Seite und Störungen der Versorgungssicherheit auf der anderen Seite. Interessant vielleicht nur kurz, der 2006er Ausschlag auf der blauen Linie, das ist der Münsterlandfall gewesen. Das ist ein Einzelvorfall, vielleicht erinnern Sie sich noch. Ich bezeichne das gerne als Extremszenario, in dem wir eine hohe Schneelast, viel Eisregen, hohe Scherwinde hatten, die dann auf eine Infrastruktur getroffen sind, die alt war. Das Thema Thomasstahl, für diejenigen, die es mal googeln wollen, war da ein entscheidender Faktor, sehr alt und dann eben bei niedrigeren Temperaturen leider zu spröde für die Scherwinde. Genau. Der Blick in den Gassektor zeigt ein gänzlich ähnlich unverdächtiges Bild. Auch hier kann man letzten Endes sagen, Versorgungssicherheit in Deutschland ist dauerhaft als sehr hoch einzustufen. Das zeigt der nähere Blick in die Vergangenheit also, sagt uns, die Versorgung mit Energie in Deutschland ist sicher. So weit, so banal, bis wir dann im letzten Jahr über eine ganz neue Dimension von Risiken letzten Endes nachdenken mussten und die in den Blick genommen haben. Hat uns auch nochmal vor Augen geführt, wie sektorübergreifend Abhängigkeiten überhaupt bestehen zwischen den Energiesektoren untereinander, aber auch aus dem Energiesektor in andere Bereiche der Gesellschaft und der Volkswirtschaft. Wir haben entschlossene Maßnahmen ergriffen, um die Versorgung im letzten Jahr kurzfristig sicherzustellen. Wir müssen aber auch auf die nächsten 12 Monate blicken. Wie gesagt, das tun wir gleich. Insbesondere natürlich die Frage interessant, ist 2023 absehbar eine Wiederholung der Ereignisse aus dem Jahr 2022? Oder wird es doch anders kommen und dann noch langfristig, was passiert eigentlich bis 2030? Zumindest die Kernpunkte werde ich einmal kurz benennen. Mit Blick auf den Gasmarkt, Deutschland ist in Europa in den letzten 10 Jahren zum Handelshub für Gas geworden. Von 2014 bis 2021 ist der Gasverbrauch in Deutschland um 30% gestiegen. Insgesamt lagen wir in 2021 knapp bei 1400 Terawattstunden Energiebezug aus Gas. Zum Vergleich, der Stromverbrauch in Deutschland liegt bei circa 600 Terawattstunden. Im selben Zeitraum, also zwischen 2014 bis 2021, haben wir den Gasexport auch mehr als verdoppelt, mit zuletzt auf Werte von 480, knapp 500 Terawattstunden in 2021. Dann kam 2022, was für Europa und Deutschland dann eben ein sehr unerwartetes Jahr war. Wir haben Russland als zuverlässigen Gaslieferanten verloren. Initial fing 2022 erwartbar an für das Gaswirtschaftsjahr nach Corona, zumindest was die Gesamtenergiebilanz angeht. In der Konsequenz des russischen Angriffskriegs hat Deutschland aber zwischen Juni 2022 bis September 2022 knapp 30% des Gasimports verloren. Ausbleibende Lieferungen oder die dann ausbleibenden Lieferungen konnten wir nicht vollständig ersetzen in Deutschland. Wir haben aber sehr wohl durch unsere EU-Mitgliedsländer, insbesondere Niederlande, Belgien und auch Norwegen, zusätzliche Gasmengen kontrahieren können und in das deutsche Marktgebiet bringen können. Vielleicht noch als kleiner Hinweis auf wesentliche Änderungen in 2023 auf der Folie tauchen. Ganz zum Ende die ersten LNG-Lieferungen auf, die wir dann durch das erste Regasifizierungsschiff an Deutschlands Küste ins Land holen. Das wird jetzt zunehmend den Ausbau von LNG-Anlagen haben Sie sicherlich auch verfolgen können. Deutschland und auch Europa werden sich zukünftig allerdings, darauf will ich dann auch hinaus, auf dem globalen LNG-Markt bedienen müssen, um Gas zu kaufen. Europa hat nahezu die gesamte weggefallene Gasbezugsmenge aus Russland, das waren dann knapp 800 Terawattstunden, durch LNG-Importe gedeckt. Und zwar haben wir 700 der 800 weggefallenen Terawattstunden durch LNG-Importe gedeckt. Mittlerweile beziehen wir in Europa knapp 2000 Terawattstunden alleine auf dem globalen LNG-Markt, weshalb die LNG-Quote am Gesamtverbrauch innerhalb eines Jahres von 20% auf 40% gestiegen ist. Das heißt, wir sind mehr und mehr den globalen LNG-Markt ausgesetzt. Für Deutschland haben sich letzten Endes die Flussrichtungen geändert. Früher haben wir vor allen Dingen über einen Ost-West-Gastransfer nachgedacht und den gesehen, der hat die Märkte dominiert. Den gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir Hälfte-Hälfte zwischen einem Gastransfer von Norden ins Land und aus dem Westen kommend. Der LNG-Bezug und die Steigerung der Pipeline-Importe waren in 2022 vornehmlich marktbasiert. Das heißt, wenig Einflussnahme letzten Endes des Staates. Hierdurch kam es dann zu der eben genannten Lastumkehr in Deutschland im selben Zeitraum, aber auch zu einer Halbierung der Exporte zu unseren EU-Partnern. Das heißt, vornehmlich waren wir ein Handelshub für Gas. Das hat sich jetzt geändert. Zu den Auswirkungen auf der Nachfrageseite komme ich gleich noch. Vielleicht zunächst einen Blick auf das Preisgeschehen auf dem Gasmarkt in Deutschland im gleichen Zeitraum, beziehungsweise auch etwas länger zurück. Man konnte nämlich schon sagen, dass über einen längeren Zeitraum das Preisgeschehen auf dem deutschen Gasmarkt als sehr stabil auf einem niedrigen Niveau anzusehen ist. Von 2018 bis 2020 bewegte sich der Preis für Gas gehandelt an unserer Gasbörse immer in einer Bandbreite zwischen 5 bis 28 Euro die Megawattstunde. 2021 sehen Sie, fängt der Gaspreis allerdings an zu steigen. 2021 war bereits geprägt von zunehmenden Knappheiten, was sich dann insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2021 niedergeschlagen hat. Das ist meines Erachtens auch ein wichtiger Punkt, weil in der Debatte mit Blick auf den heutigen Preis, der Preis vor dem Kriegsbeginn verglichen wird. Viel besser wäre aber meines Erachtens ein Vergleich des heutigen Preises mit dem Durchschnittspreis der Vergangenheit, weil es nämlich doch mal erhebliche Unterschiede zwischen diesen genannten Preisen gibt. Im Ergebnis kann man schon festhalten, dass der aktuelle Gaspreis dreimal teurer ist, als wir es in Deutschland in der Vergangenheit einfach gewohnt waren. Deswegen, oder warum im Detail eignet sich 2021 nicht als Vergleichsmaßstab? Der globale LNG-Markt war 2021 geprägt von starker Nachfrage aus China, Japan und Korea in Vorbereitung auf deren Winter. Hinzu kamen Sondereffekte, die besonders hohe Nachfrage aus Brasilien, Chile und Argentinien nach sich zogen. Dort herrschte Dürre, Gaskraftwerke haben die ansonsten genutzte Wasserkraft ersetzt. In der Konsequenz wurde das globale Angebot auf dem LNG-Markt knapp. Der LNG-Markt ist tatsächlich als nicht sehr liquide zu bezeichnen. Im Winter 2021 wurde es dann in Europa noch knapper. Es wurde mehr Gas als in 2019 verbraucht. Gleichzeitig war die Produktion in Norwegen geringer als sonst. Und auch nicht in der Öffentlichkeit so bekannt. Bereits im Winter 2021 hat Russland seine Importe reduziert über eine der großen Import-Pipelines, die durch Polen verläuft. Da kam dann nur noch 30% der regulären Menge durch. Als Reaktion auf die dann 2022 voranschreitende Angebotsverknappung durch Russland und weitere Faktoren haben wir dann natürlich 2022 einen erheblichen Rückgang der Handelsaktivitäten verzeichnet. Und zwar mit Blick auf die Churn Rates und auch das Handelsvolumen sehen wir sowohl in Asien, den USA als auch in Europa starke abnehmende Tendenzen. In 2022 in Europa haben wir nochmal 20% weniger Gas an den Großhandelsmärkten gehandelt als im Jahr zuvor. Im dritten Quartal war die Knappheit besonders intensiv mit einem Rückgang von insgesamt 25%. Das korreliert dann auch mit der Spitze des Preises auf dieser Grafik, der eben in diesem Quartal am höchsten war. Das gilt nicht nur für den deutschen Markt, sondern auch für den europäischen Markt, für die asiatischen Märkte und auch für die USA. Die Preisspitze lag im August, Juli und September Werte auf, die deutlich von 150 Euro die Megawattstunde liegen. Der August allerdings ist unverdächtig, wenn es um den saisonalen Nachfragepeak geht, der Gasnachfrage. Die Nachfragepeaks finden im Winter statt. Das macht es nochmal interessanter, wenn man schaut, wie der Verbrauchsfaktor ist. Zwischen dem Gasverbrauch im August und im Januar liegt jeweils der Faktor 2. Das heißt, im Winter brauchen wir in Deutschland doppelt so viel Gas wie im Sommer. Was hat also den Preis insbesondere getrieben, neben dem reduzierten Handelsvolumen, ist sicherlich ein wesentlicher Einflussfaktor auf den Preis gewesen, dass Europa seine Gasspeicher schnell auf ein hohes Niveau bringen wollte. Es haben teilweise Marktteilnehmer preisunabhängige Kaufgebote eingestellt und die dann auch gezogen. Was ist auf der Nachfrageseite geschehen und was können wir aus Angebot und Nachfrage für 2023 mitnehmen? Mittlerweile können wir sagen, dass wir sicher durch diesen Winter gekommen sind in Europa. Jeder, der wollte, konnte letzten Endes Gas beziehen. Die Preise haben natürlich gewirkt und haben genauso wie die Sparappelle dafür gesorgt, dass der Gasverbrauch insgesamt sich reduziert hat, nämlich um 700 Terawattstunden in Europa. Das entspricht ca. 13% der gesamten EU-Nachfrage. Neben dem preissensitiven Verhalten, eben geschildert, hat allerdings auch das milde Wetter einen erheblichen Beitrag geleistet. Um 100 Terawattstunden der genannten 700 Terawattstunden haben wir übrigens durch Demand Destruction in der Industrie verloren. Mit Blick auf Deutschland kann man sagen, Deutschland steht der Verbrauchsreduktion nicht nach. Gasnachfrage ist um 14% zurückgegangen. In der Industrie sogar 21%. Die Haushalte haben auch einen erheblichen Beitrag geleistet. Frage also, schaffen wir 23 sicher durch den Winter zu kommen? Und bestenfalls diesmal auch ohne die genannte Demand Destruction. Hängt von einigen Faktoren ab. Einige haben wir selbst in der Hand, andere nicht. Mit Blick auf die Folie arbeiten wir uns mal schnell von links nach rechts vor. Der linke Balken ist die Nachfrage 2022, die Gasnachfrage 2022. Nehmen wir mal an, die steht so auch für 2023 als unsere Basisnachfrage. Wohlgemerkt, das beinhaltet schon viele Spareinstrengungen von Gas oder mit Gas, die wir in diesem Jahr oder im letzten Jahr durchgeführt haben. Was wir nicht nochmal können, ist auf einen sehr warmen Winter bauen, sollten wir einfach nicht tun, aus Vorsorgegründen. Wenn wir nur einen normalen Winter annehmen, erhöht sich der Nachfrage oder die Gasnachfrage nochmal um 100 Terawattstunden in Europa. Die Demand Destruction wollen wir auch nicht nochmal mitnehmen, wollen wir gerne strukturell vermeiden, sodass wir da nochmal 100 Terawattstunden mehr Bedarf einplanen müssen, ebenso wie die Versorgung der Ukraine und Moldau mit Gas. Dann haben wir auf der globalen Angebotsseite, das ist dann dieser große orangene Balken in der Mitte, da müssen wir davon ausgehen, dass Russland nicht nochmal so viel Gas nach Europa liefert, wie sie es im Jahr 2022 noch getan haben. Da sind uns 600 Terawattstunden letzten Endes noch angekommen. Die werden dieses Jahr sicherlich nicht nochmal in der Form nach Europa kommen. Und wir müssen auch damit rechnen, dass China sich erholt. Die Zahlen dazu haben wir ja teilweise eben schon gestriffen bei meiner Vorrednerin. Wir gehen also davon aus, dass China nicht nochmal so zurückhaltend sich am globalen LNG-Markt eindeckt. In 2022 hat China 220 Terawattstunden weniger LNG importiert als 2021. Die Gründe sind vorhin schon genannt worden. Insgesamt ist also festzustellen, das Verhalten Chinas ist eine große Unbekannte bei der globalen, beim globalen Gasangebot. Wir sehen, dass wir 400 Terawattstunden LNG-Nachfrage einfach unklar haben. Es könnte weniger werden als 2022, es könnte wohl aber auch mehr werden, danach sieht es aus. Hält man dann die mögliche EU-Nachfrage gegen das mögliche Angebot, kann man erstmal identifizieren, dass es eine mögliche Versorgungslücke geben könnte, die zwischen 600 Terawattstunden bis 300 Terawattstunden beträgt. Das zumindest sieht die Internationale Energieagentur so in ihren Prognosen vor. Wenn wir nichts tun. Mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer und es sieht so aus, als würde sich diese Versorgungslücke schließen. Wir sind tatsächlich guter Dinge, dass wir die Gasspeicher schneller voll bekommen als zunächst angenommen bzw. erarbeitet, sodass wir nur noch von einer 300 Terawattstunden Nachfragelücke ausgehen, die wir durch Nachfragereduktion schnell schließen müssen. Aber wir haben, das ist die gute Nachricht, wir haben das tatsächlich auch selber in der Hand, diese Nachfragereduktion zu erreichen. Insbesondere, und das sind dann diese kleinen orangenen Balken, es gibt also viele einzelne Maßnahmen, die wir durchführen müssen, um am Ende eine Gasmangellage zu vermeiden. Der Ausbau erneuerbarer gehört genauso dazu, ist auch am ergiebigsten wie andere Aspekte, die einen großen Einfluss haben. Unter ferner liefen an der Stelle, wollte ich nur einmal darauf hinweisen, ist tatsächlich die Frage, brauchen wir zur sicheren Gasversorgung Atomkraftwerke oder nicht? Wenn wir zu dem Normaloutput der französischen AKW-Flotte zurückkehren, dann ist das mehr als das, was wir in Deutschland in diesem Jahr an Output durch die durch den Atomausstieg realisieren würden. Insgesamt würde ich festhalten, mit Blick auf 2023, dass wir ohne in eine Gaskrise zu schlittern durch das Jahr gehen können, wenn wir weiter Gas sparen wie bisher, wie im letzten Jahr, teilweise vielleicht noch ein bisschen mehr sparen und wenn wir vor allen Dingen auch auf die Tube drücken, was den erneuerbaren Ausbau angeht und weitere Maßnahmen durchsetzen. Wir haben es aber in der Hand. Wir können uns richtig entspannen, wenn wir erkennen, dass in China die Gasnachfrage weiterhin niedrig bleibt. Genau. Auch, dass wir jetzt schon einen sehr hohen Speicherstand aufweisen, viel höher als initial gedacht, lässt mich hoffen, dass wir über den Sommer nicht nochmal diese hohen Preisausschläge sehen, die wir eben im letzten Jahr gesehen haben. Ich halte es aber auch für unrealistisch, dass wir über Preise nachdenken, die vor Corona letzten Endes auf dem Markt geherrscht haben. Stromseitig. Mit Blick zurück, der Strommarkt bzw. die Preise auf dem Strommarkt sind über die Gaskraftwerke direkt verbunden mit dem Gasmarkt. Das heißt, was sich da an Knappheiten und auch an Preisen widerspiegelt im Gasbereich, schlägt direkt auf den Stromsektor auch durch. Der Strommarkt zahlt halt einfach immer die teuerste Kilowattstunde für alle Anbieter dann. Und das war im Jahr 2022 in der Regel die Gaskraftwerke. Und deswegen sieht man auch die Korrelation zwischen dem blauen Strompreis und dem orangen Gaspreis auf dieser Folie sehr gut. Der einzige Unterschied zwischen, der die Differenz ausmacht zwischen diesen beiden Kurven, ist eben einfach der Wirkungsgrad der Gaskraftwerke. Für eine Kilowattstunde Strom brauchen sie eben mehr als eine Kilowattstunde Gas. Dass wir im Strommarkt keine Preisausschläge sehen, die nicht über den Gaspreis erklärt werden können, zeigt, dass wir auch im Strommarkt keine Knappheiten hatten im letzten Jahr. Obwohl wir Anfang 2022 auf einen nahezu perfekten Sturm geblickt hatten, zumindest als eine Möglichkeit. Wir hatten korrodierte französische Atomkraftwerke, wir hatten eine Dürre, wir hatten dadurch reduzierte Kohlelieferungen und Transportengpässe von Kohle an die Kraftwerke. Wir hatten die Möglichkeit, reduzierten Outputs von Gaskraftwerken durch Gas sparen. Und wir hatten das Szenario, dass die Leute, wenn sie kein Gas mehr zu Hause haben, fürs Heizen eben auf Heizlüfter umsteigen. Das alles zusammengenommen haben wir unsere Übertragungsnetzbetreiber rechnen lassen in einen Stresstest. Stresstest 2.0 kann man googeln, da sieht man die Annahmen und auch die Ergebnisse. Der hat uns im Jahr 2022 gesagt, wenn das alles im Worst-Case-Szenario zusammengekommen wäre, dann hätten wir mit Versorgungseinschränkungen rechnen können. Nicht notwendigerweise, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Auch mit Blick zurück, das Ergebnis kennen wir haben keine Versorgungseinschränkungen gehabt. Es hat sich nicht so, das Stresstest-Szenario hat sich nicht so realisiert, wie es dargestellt wurde. Wir beobachten die Parameter natürlich aber weiter, halten aber mit Blick auf das nächste Jahr oder auch auf dieses Jahr eine Stromkrise für weniger wahrscheinlich als noch im Jahr 2022. Wenn wir dann unsere Hausaufgaben im Strombereich machen, reduzieren wir die Wahrscheinlichkeit einer Krise. Auch dazu hilft uns wieder jede zusätzliche Kilowattstunde Strom aus Erneuerbaren, nicht nur bei der Dekarbonisierung also, sondern auch um die Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Letzten Endes darf man nicht vergessen, dass Dekarbonisierung schon immer das Ziel der Energiewende war. Der Wert reduzierter Abhängigkeiten wird uns, glaube ich, erst so richtig in den vergangenen Monaten in der Praxis bewusst. Und mit diesem neuen Bewusstsein dürfte auch klar sein, dass die Bundesregierung alles dafür tun wird, die Energiewende auch zukünftig voranzutreiben. Womit wir dann bei der letzten Folie sind, der Perspektive für das deutsche Stromsystem. Alle zwei Jahre analysieren wir als Bundesnetzagentur umfangreich das Stromsystem, insbesondere mit dem Blick auf die Versorgungssicherheit und die Erreichung der CO2-Ziele im Stromsektor und auch weiterer Ziele. Den letzten Bericht haben wir gerade erst frisch im Februar vorgelegt. Der ist auch öffentlich verfügbar. Die Quelle ist unten angegeben. Also mit Blick auf die ganzen Maßnahmen ist klar, dass wir für eine sichere Energiewende richtig ranklopfen müssen. Da muss richtig viel passieren. Viele unterschiedliche Faktoren müssen in ihrer Entwicklung beschleunigt werden. Einiges muss überhaupt erstmal initiiert werden. Der Ausbau Erneuerbarer, damit ist zu rechnen, muss beschleunigt werden. Die Kapazitäten müssen sich zwischen jetzt bis 2030 nahezu verdreifachen. Die heutigen Zubauraten für Wind und Sonne, die sind bereits historisch hoch. Die reichen nicht. Auch die müssen wir noch erheblich erhöhen. Das wissen wir. Hier wird es vor allen Dingen darum gehen, neue Flächen frei zu machen, aber auch sicherlich um Beschleunigung in Genehmigungsprozessen. Eine immer wiederkehrende Frage ist eben auch, haben wir genug gesicherte Kapazität zur Verfügung? Hier werden wir auf neue Gaskraftwerke setzen, die flexibel sind, die billiger in der Anschaffung sind als die großen Gaskraftwerke. Das heißt, wir werden kleinere bauen. Wir sehen, dass wir insgesamt einen Zubau von bis zu 20 Gigawatt an Erzeugungsleistung brauchen bei Gaskraftwerken. Das würde uns tatsächlich den Kohlerückbau erlauben, den wir eben im Rahmen des Kohleausstiegs geplant haben, ohne Sicherheitsverluste in Kauf zu nehmen. Mit Blick auf das, was wir da vorhaben, auf die 20 Gigawatt, kann man sagen, das ist ein Zubauzyklus, den wir zuletzt in den 80er Jahren gesehen haben, damals noch im Kohlebereich. Dieses Jahr gibt es eine Kraftwerkstrategie der Bundesregierung. Der Schuss muss sitzen, um die Investitionen möglich zu machen. Es gibt noch weitere Sachen, die passieren müssen, weitere Faktoren. Flexible Nachfrage muss angereizt werden. Hier reden wir über Wärmepumpen und perspektivisch auch E-Autos, wobei wir da die Verlässlichkeit der Versorgung natürlich nicht einschränken wollen. Wir brauchen dafür Netzausbau, insbesondere im Bereich der Verteilnetze, aber ebenso auch Digitalisierung und sinnvolle Koordinationsinstrumente zwischen den Verbrauchern und dem System, Stichwort neue Preise. Ebenso bekannt, bereits länger, wir müssen den Netzausbaupläne, die wir schon länger haben, tatsächlich nochmal beschleunigen und umsetzen. Hier gibt es eine neue EU-Notfallverordnung, die wird uns helfen in der beschleunigten Umsetzung. Insgesamt wird nicht einfach, sage ich ehrlich, diese Ziele zu erreichen. Wir können es aber schaffen. Die Investitionsmöglichkeiten werden umfangreich sein. In diesem Jahr erwarte ich signifikante Fortschritte in Bezug auf die regulatorischen Rahmenbedingungen. Die müssen einfach kommen, sodass wir aber auch zukünftig vor allen Dingen auf private Investitionen setzen können. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Herr Volk. wie Sie sich vorstellen können, sind in der Tat einiges an Fragen reingekommen. Ich glaube, die werden wir nicht alle schaffen. Trotzdem, ich habe ein bisschen versucht zu konsolidieren. 2, 3 Themen habe ich mir rausgesucht. Was viele der Zuhörer beschäftigt hat, war das Thema, das Sie anfangs eingesprochen haben, zum Thema deutsche Handelsbilanzen. Das war auf der Seite 13 der Präsentation. Wo kommen denn unsere Gasimporte her? Und viele waren überrascht, hier Tschechien zu sehen, das dann auch plötzlich im Zuge, glaube ich, der geopolitischen Situation Russland-Ukraine eingebrochen ist. Hat das auch damit zu tun, dass es kein Ost-West-Gefälle mehr gibt? Oder warum beziehen wir nicht weiter aus Tschechien? Oder viele waren überrascht überhaupt, dass wir hier Importe hatten?
Ja, genau. Das ist daraus zu führen, dass die Ost-West-Importe nahezu eingeschlafen sind und die Tschechen auch sehen mussten, wo sie bleiben sozusagen. Und wir aus der Richtung eben nichts mehr importieren konnten. Tschechien hat auch viel bezogen aus Russland, ja.
Es gab einiges an Fragen zum Thema Preisentwicklung in Richtung Gas- und Strompreis. Ich nehme mal eine raus hier. Was ist denn ein realistischer Preis Ihrer Meinung nach für Gas und Strom für die Zukunft?
Ja, wir machen tatsächlich als Bundesnetzagentur keine Preisprognosen. Ich würde aber wirklich nicht erwarten, dass wir nochmal diese Preise wie zwischen 2018 bis 2020 bekommen. Das waren Preise im Gasbereich. Das waren Preise, die eben Pipeline-Gaspreise waren aus Russland. Der globale LNG-Markt ist momentan, wie gesagt, ein bisschen weniger liquide und hinzu kommen eben die Transportpreise. Das heißt, alleine auf der Seite, aufgrund dieser Tatsache, werden wir nicht mehr diese Preise aus 2018 bis 2020 haben. Alles unterhalb von 30 Euro wird mich wirklich überraschen. In diesem Jahr.
Bleibt ein Blick auf die Zeit, nehmen wir noch eine Frage mit dazu. Da geht es um Ausbaupläne, Kapazitäten und auch einmal in Richtung erneuerbare Energien. Das waren ja schon, sage ich mal, die zeitlichen Aspekte, die dahinter sind angesprochen worden. Denken Sie, es macht dann vielleicht trotzdem Sinn, auch viel, viel stärker wieder das Thema Atomkraft mit dazu zu nehmen? Das ist einmal. Und zweitens, und die fand ich super, die Frage, es geht ein bisschen so um Planung und Durchführung. Sie sprachen von kleinen Gaskraftwerken. Wie lange dauert denn sowas, so ein kleines Gaskraftwerk zu planen und zu bauen? Ist das genauso lang wie ein großes? Fragezeichen.
Ja, also ich glaube, der politische Zug Kernenergie ist in Deutschland abgefahren. Es ist dann eine Frage, ist es technisch möglich? Und auch leistbar, also nur für die Volkswirtschaft leistbar, ohne auszukommen. Und ich denke, als Teil des europäischen Strommarktes haben wir bewiesen, dass wir es auch ohne können. Auch ohne Kernenergie, insofern halte ich es für unrealistisch, über diese Technologie in Deutschland nachzudenken und da noch viel politisches Kapital drauf zu verwenden. Mit Blick auf die Gaskraftwerke, insbesondere, glaube ich, ist der Teil die Vorgenehmigung, die man eben benötigt, um das Gaskraftwerk hinzustellen. Ansonsten kenne ich aus dem internationalen Bereich auch Planungs- und Errichtungszeiten von 3 bis 4 Jahren für die kleinen Kraftwerke.
Ja. Perfekt. Herr Volk, vielen herzlichen Dank für die Präsentation und für die Beantwortung. Leider nur ein Teil der Fragen, also es war etliches mehr auch nochmal in dem Chat-Tool zu finden. Werden wir aber beantworten im Nachgang. Aber leider aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich den Call nun schließen. Vielleicht noch wie anfangs erwähnt, für alle deutschen Teilnehmer, die Präsentationen werden Ihnen zugesendet. Für die Kollegen aus Österreich und der Schweiz und für die Zuhörer bekommen Sie es von den gewohnten Amundi-Ansprechpartner. Nochmal ein kurzer Hinweis auch auf die nächsten Termine. Der nächste Marktupdate-Call wird am 23.03. stattfinden. Zu Gast diesmal Herr Professor Dr. Jens Südekum und wir werden uns mit dem Thema Gegenmaßnahmen und Effekte des Inflation Reduction Acts auseinandersetzen. Auch sehr interessant. Und auch nochmal ein Hinweis, am 14.03. ist das nächste Produktwebinar. Hier beschäftigen wir uns mit dem Thema Sustainable Infrastructure aus der KBI-Familie. Da möchte ich Sie auch dazu recht herzlich einladen. Ja, meine Damen und Herren, Dankeschön, dass Sie wieder so zahlreich mit dabei waren. Ich hoffe, dass Sie wieder viele anregende Informationen und Themen mitnehmen konnten für Sie selbst, für die Kundengespräche etc. Und möchte Ihnen in diesem Sinne noch eine schöne Restwoche wünschen. Freue mich auf Ihre Einwahl zum nächsten CEO-Update-Call von Amundi und verbleibe hiermit mit einem wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank.